Ich freue mich ganz sehr, dass ich hier sein darf bei euch und ich denke, ich rede auch im Namen von meinen zwei Kindern, die ich mit habe. David und Johanna können vielleicht mal ganz kurz aufstehen. Man sieht, wer jetzt heute zu mir mitgehört. Danke. Die Mary, die hat Nachtschicht gehabt und darf jetzt schlafen und die beiden anderen mittleren Kinder, die sind ausgeflogen. Die Helene ist verlobt und ist in Bischofswerda zurzeit bei ihren angehenden Schwiegereltern und ja, verlobt, das ist wahrscheinlich das Wichtigere noch. Und unser Felix ist auch bei seiner Freundin Bischofswerda, aber heute Nachmittag und morgen sind wir dann wieder komplett mit angehenden Schwiegerkindern, das ist auch was ganz Besonderes. Ja, also wir freuen uns ganz sehr, dass wir hier sein können. Ich habe die Missionsnachrichten mit, das ist ja unser zweimonatlicher Bericht über die Arbeit, die wir tun durften oder auch manchmal so ein Ausblick, was wir auch in Bälde vorhaben. Und ich erzähle mal so zwei, drei Sätze nur. In diesem Heft ist wieder mal ein Beitrag darin über die Ukraine. In unseren Medien war vor Corona das Thema Ukraine ja auch mal ganz groß. Die Kriegswirren, das Schießen von der einen Seite zur anderen und von der anderen zur einen und mittendrin die Bewohner, die Menschen, die als Schutzschild missbraucht werden. Und das ist auch heute noch so. Auch wenn man in den Medien nichts mehr darüber hört, auch heute und gestern und auch morgen wird wohl wieder geschossen. Und beinahe jeden Tag oder jeden Tag sterben dort in diesem Gürtel Menschen. Und wie die Menschen dort leben, das können wir uns kaum oder nicht vorstellen. Die Menschen sind dort alle traumatisiert. Wenn das unvorhersehbar die Bomben rechts und links einschlagen und bei jedem kleinen Knack die Menschen zusammenzucken. Eine Begebenheit, ich habe es nur erzählt bekommen, war nicht dabei, aber eine Witwenfreizeit, die wir auch organisieren, wo Witwen aus der Ukraine dann nach Deutschland dürfen für 14 Tage auf eine Bibelfreizeit. Und draußen ist ein Auto vorbeigefahren, gab irgendwie so eine Fehlzündung oder heutzutage ist das ja modern, dass manche Autos das so machen. Da lagen die Frauen unterm Tisch. Und diese Witwenfreizeiten, da könnte man noch viel mehr anbieten, weil so viele Männer schon gestorben sind. Man kann dort in diesem Ostgürtel auch keiner vernünftigen Arbeit nachgehen, weil es einfach nichts zum Arbeiten gibt. Die Fabriken, die sind alle in die Steinzeit zurückgebombt, da gibt's nichts mehr. Landwirtschaft ist auch nicht möglich. Das Radiesel, was ich heute sehe, das ist morgen ein tiefer Krater, aber nicht, weil es jemand rausgezogen hat, sondern weil halt eine Bombe da, eine Granate eingeschlagen ist. Man kann nichts anbauen, man kann nichts ernten. Die Menschen würden buchstäblich verhungern, wenn nicht von außen Hilfe käme. Und das ist etwas, was uns als Missionswerk in der Zeit gerade wichtig ist, gerade die Versorgung in der Ukraine. Also hier ein Bericht über diese Arbeit drin. Und auch ein Bericht, der mich persönlich auch immer wieder anspricht, weil es auf der einen Seite faszinierend ist, auf der anderen Seite auch schon ein Stück weit bedenklich, beängstigend auch, der Polareinsatz, Gottes Liebe weiterzutragen in die arktischen Regionen, also in den ganz weiten Osten von Asien, der auf den zugefrorenen Flüssen dann erreicht werden kann. Und da fand über die Wintermonate wieder ein Einsatz statt. Und ich weiß, dass die Brüder, die sich verabschieden und da zu diesem Einsatz fahren, die verabschieden sich von ihren Familien für ganz, weil sie nicht wissen, ob sie wiederkommen. Und so gab es auch in diesem Einsatz wieder viele brenzliche Situationen mit vielen Bildern hier. Ein Bild, wo einem LKW die Hinterachse fehlt. Oder ein anderer LKW, der anderthalb Meter tief ins Eis eingebrochen ist auf so einem Fluss und wo rein menschlich, also ich, wenn man das so sieht, man kann sich nicht vorstellen, dass da ein LKW wieder herauskommen kann. Auch an unserem Missionsfahrzeug ist ein Defekt entstanden und musste, ich verrate es mal nicht, dürft ihr, wer es mag, lesen. Ein Ausblick noch. Wir unterstützen schon seit Jahren, man wird es jetzt vielleicht von hinten nicht erkennen können, aber Liviu Gusac, das ist ein Arzt, der unterhält in Moldawien eine christliche Klinik. Das ist eine Poliklinik. Die Älteren werden noch sich aus DDR erinnern an solche Einrichtungen. Da sind unter einem Dach verschiedenste Ärzte. Und man braucht also nicht verschiedene niedergelassene Ärzte aufsuchen, sondern da gibt es einen Internist, da gibt es ja, Gynäkologe, gibt es den Zahnarzt, da gibt es naja, so alles Mögliche. Ihr kennt euch da besser aus als ich. Und Liv Yukusak leitet so eine Klinik. Dieser Arbeit dort unterstützen wir aber nicht speziell. Da gibt es ein anderes Missionszweig, was das tut. Wir unterstützen eine besonders missionarisch-medizinische Arbeit von Liv Yukusak. Er hat mehrere Busse, das sind so VW T5 Busse, die er auch von uns bekommen hat. Und die sind mit allerlei medizinischem Material ausgerüstet. Und Liv Yukusak fährt in die Ortschaften, in die Dörfer hinein, wo Menschen sonst keine medizinische Versorgung erhalten. Und am Abend gibt es Missionsvorträge, die auch medizinischen Charakter haben. Es ist ja in der Bibel schon lange bekannt, dass Seele, Geist mit dem Körper eng zusammenhängen. Das Buch der Sprüche kann man mal auf diesen Aspekt hin untersuchen und lesen. Es gibt viele Verse, wo Gottes Wort das sagt, dass die Seele und der Körper eng zusammenhängen. Und wenn das eine in Mitleidenschaft gezogen ist, dann hat es auch mit dem anderen was. Und unter diesem Hintergrund gibt es dann missionarische Vorträge, die dann immer das Evangelium beinhalten, dass die eigentliche Krankheit ja die Sünde der Menschen ist und dass man zuallererst da ran muss, in dem Sinne, dass der Herr Jesus dort Heilung, Befreiung schenken muss, Vergebung der Sünde. Der Herr Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich, so sagt der Jesus. Und das wird dort weitergegeben. Und im Osten ist das noch ein bisschen anders als bei uns. Dort sind die Herzen fürs Evangelium offen. Und es sind die Grundlagen bekannt. Wenn ich hier in Deutschland zu einer Evangelisation bin, ja, dann wissen die Menschen meistens nicht mal, wer ist Gott, haben keinerlei Vorstellung, was Gott will, wer Gott als Person ist. Und ja, es ist dann nicht so einfach. Von einer Woche Evangelisation bekehren sich erstmal selten jemand, wenn nicht Gott das schon vorher vorbereitet hat. Aber durch das Wirken der russisch-orthodoxen Kirche ist das ein bisschen anders. Sie bekommen dort wenigstens die Grundlagen erklärt. Wer ist Gott? Und dass Gott heilig und gerecht ist. Wir Menschen Sünder sind und Erlösung und Errettung brauchen und Gottes gerechten Zorn verdient haben. Nur mit dem Erlösungsweg, das ist ein bisschen anders. In Russland funktioniert das so, dass man einfach Geld bezahlt und dann wird man errettet. Bei uns ist das ein bisschen schwierig, da muss man sich bekehren. Ja, ist ein bisschen spaßig gesagt. Ne? Wir wissen das, bezahlen rettet nicht. Und das ist die Katastrophe und das Schlimme auch, was die Menschen dort hören. Aber man kann zumindest an den Grundlagen beginnen und dann bekehren sich Menschen doch eher und schneller, weil sie gemerkt haben, das Beichten, das einfach Zugehören zur Kirche und das Geldgeben, das hat mich bisher nicht errettet. Und wird es dann wohl auch in Zukunft nicht. Und dann bekehren sich doch bei jeder Veranstaltung Menschen. So, jetzt habe ich doch schon sehr viel mehr erzählt, als ich eigentlich wollte. Gastfreundschaft. Ich muss sagen, dass ich lange überlegt habe, wie ich das Thema anpacken kann und was Gott auch möchte, dass ich heute sage. Und ich kann mich auch an keine Predigt erinnern, wo ich mal drin saß und ein Bruder über Gastfreundschaft geredet hätte. Und so ist das ein Stück weit eine ganz schöne Herausforderung gewesen. Ich möchte am Anfang zwei Bibelverse vorlesen und dann versuche ich das Thema ein wenig zu entfalten. Zunächst aus dem Hebräerbrief, Kapitel 13, Verse 1 und 2. Die Bruderliebe bleibe, die Gastfreundschaft vergesst nicht, denn durch diese haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Hebräerstelle. Und aus dem Römerbrief noch, Kapitel 12, Vers 13. An den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil, nach Gastfreundschaft trachtet. An diesen beiden Versen merkt man schon, und ich habe das dann, weil mir das aufgefallen ist, untersucht und habe mir sämtliche Bibelstellen herausgesucht, wo es um Gastfreundschaft geht. Und da ist immer eine Verbindung vorhanden zur Bruderliebe. War mir vorher nicht so bewusst. Und ich kann nicht Griechisch, aber ich habe so eine Griechisch-Deutsch-Übersetzung, Hebräisch-Deutsch-Übersetzung. Und da kann man dann nachschauen, was hat denn das griechische Wort in den Bibeltexten für eine Bedeutung. Und für Gastfreundschaft steht im Griechischen Philoxenia. Und wer so ein bisschen schon mal mit dem Griechischen sich beschäftigt hat, und man hört das ja manchmal auch in Vorträgen, Philadelphia, Philo, das ist so, hat was mit Freundschaft zu tun, mit Liebe, die man untereinander hat. Also Bruderliebe oder Liebe untereinander, das steckt schon im Grunde in diesem Wort Gastfreundschaft mit drin. Oder man kann es anders ausdrücken, Gastfreundschaft und Bruderliebe oder Geschwisterliebe hängen ganz eng miteinander zusammen. Dieses griechische Wort Philoxenia wörtlich zu übersetzen ist möglich. Also wie gesagt, Gastfreundschaft steht in unserer Bibelübersetzung, wörtlich übersetzt Freundlichkeit zu Fremden oder Fremde liebend. Das ist das Wort Gastfreundschaft. Bruderliebe, Gastfreundschaft gehört zusammen. Nun, ich habe ein bisschen weiter untersucht. Es gibt verschiedene Bibelstellen, wo das auch noch vorkommt, beziehungsweise wo die Gastfreundschaft auch für gewisse Dinge als eine Voraussetzung genannt wird. Zum Beispiel, wenn eine Schwester Witwe wurde und in das Verzeichnis eingetragen werden sollte zur täglichen Versorgung, weil sie eben nicht selbst versorgt war, sich selbst nicht versorgen konnte, dann war Bedingung dafür, dass sie von der Gemeinde unterstützt werden konnte, dass sie vorher in ihrem Leben sehr gastfreundschaftlich war, dass sie Fremde beherbergt hatte, ein offenes Haus hatte, für andere da war und in dem Sinne anderen auch gedient hat. Also wer zuerst dient, der darf auch hinterher dienende Liebe erfahren. Weiterhin, wenn wir in den ersten Timotheusbrief oder auch in den Titusbrief hineinschauen, auch mit den Witwen steht auch im ersten Timotheusbrief, also 1. Timotheus 3, Vers 2 oder Titus 1, Vers 8, da geht es um die Ältesten, die Ältestendienst tun sollen in der Gemeinde. Und da werden verschiedene Voraussetzungen genannt, die Älteste erfüllen sollen, beziehungsweise zumindest nach diesen Dingen trachten sollen. Bei welchem Ältesten sind all diese Voraussetzungen wirklich vollkommen da? Da gäbe es dann wahrscheinlich in unseren Gemeinden keine Brüder, die Ältestendienste tun könnten. Aber zumindest muss ein Bestreben darin da sein, vorhanden sein. Und für solche Aufseher oder Ältesten wird ebenfalls genannt, und ich lese das mal, der Aufseher nun muss untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfrei, lehrfähig. Gastfrei, da haben wir es wieder. Also wenn ein Ältester sich dadurch auszeichnet, dass keiner von den Geschwistern weiß, wie es hinter der Fassade aussieht, wenn keiner von den Geschwistern weiß, wie geht der denn im Alltag mit seiner Frau um? Wie gehen denn die Kinder mit Mutter und Vater um? Sind die vernünftig erzogen oder geht es im familiären Bereich drunter und drüber? Dann kann jemand nicht Ältester sein. Und ein Ältester, der seine Familie, sein Haus versteckt und niemand hineinlässt, der kann ebenso auch nicht Ältester sein. Ich erinnere mich an eine Situation, als die Geschwister, die Brüder vom Missionswerk kamen und haben gesagt, Michael, wir würden dich in unser Werk berufen. Und wir dann auch als Familie darum gebetet haben und die Geschwister im Missionswerk selbstverständlich ebenfalls. Und wir dann beide Seiten ein Ja dazu hatten, dass mein Weg beruflich mich eben vollzeitlich ins Missionswerk führen sollte. Da haben auch zwei Brüder gesagt, wir würden dich mal besuchen für ein paar Tage. Also nicht nur mal kommen und am Abend wieder nach Hause, sind ja 450 Kilometer und da waren die bei uns. Und nicht nur einmal, sondern im Laufe dessen kam immer mal jemand nach Zwickau geguckt, teilweise auch nicht besonders angemeldet. Also die Brüder erwarten dann auch nicht ein Fünf-Gänge-Menü oder dann irgendwelche Luxusdinge. Das sind ganz einfache Brüder auch. Und wir haben diese Gemeinschaft auch genossen. Und späterhin habe ich dann das erfahren. Wir wollten wissen, wie deine Familie so ist, bevor du bei uns im Missionswerk auch Anstellung findest. Also Gastfreundschaft gehört einfach zu unserem Christsein dazu. Bruderliebe hatte diesen Zusammenhang schon deutlich gemacht. Wenn wir in den ersten Johannesbrief hineinschauen, dann macht der Apostel Johannes die Liebe zu den Geschwistern, und da gehört eben auch die Gastfreundschaft dazu, abhängig von dem Wissen, dass man errettet ist. Ich lese uns da mal zwei Stellen, die das uns sehr deutlich zeigen. Dass erstens die Bruderliebe, Gastfreundschaft, das ist nichts Theoretisches, und dass das auch an der Liebe zu Gott festgemacht ist. 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 16, 17, 18. Hierin haben wir die Liebe erkannt, dass er, der Jesus, für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig für die Brüder. Jetzt mache ich mal einen Einwurf, Gastfreundschaft zu üben. Nee, noch viel krasser. Auch wir sind schuldig für die Brüder, das Leben hinzugeben. Das ist die höchste Form der Liebe. Wir sehen es ja beim Herrn Jesus. Er hat aus Liebe zu uns sein Leben hingegeben. Und wenn der Herr Jesus für uns, die wir damals seine Feinde waren, sein Leben hingegeben hat, dann ist es, so sagt uns Johannes hier, eine Selbstverständlichkeit, dass das unsere Schuldigkeit ist, uns für die Geschwister einzusetzen. Schuldig sogar bis hin, dass es ans Leben geht. Aber nicht nur das, Vers 17 weiter, wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Das ist eine rhetorische Frage und die Antwort, wie heißt, ist ja vorgegeben durch die Art der Fragestellung. Ja, da bleibt keine Liebe. Wer sein Portemonnaie verschließt und nichts für die Mission oder sowas gibt, wo eben gerade große Not ist, naja, dann ist auch keine praktische Liebe zu sehen. Dann ist auch keine Liebe da und dann ist Gottes Liebe auch nicht zu sehen. Vers 18, Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Wenn ich jemanden sage, du, ich mag dich, ich hab dich gern, ich hab dich lieb und da ist in der Praxis nichts zu sehen, dann ist das einfach eine leere Worthülse, die wertlos ist. Ja, noch schlimmer, und da kommen wir zur nächsten Stelle, auch der 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 20 und 21. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Ja, jetzt, ich werfe noch mal kurz ein, wer hasst jetzt seinen Bruder? Jetzt können wir mal überlegen, leibliche oder auch Brüder in den Gemeinden oder Geschwister, wer von uns würde sagen, oh, jetzt trifft's mich, ich hasse ja tatsächlich meinen Bruder. Ich denke, das wird auf niemanden von uns so zutreffen. Aber trotzdem sind wir aus der Angelegenheit noch nicht raus, denn Johannes erklärt uns, was er damit meint, und es ist Gottes Wort. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann Gott nicht lieben, den er nicht gesehen hat. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Und das ganz Spannende und auch aufregend an der Situation ist, dass es keine Grauzone gibt. Entweder du liebst deine Geschwister und setzt dich für die ein und opferst dich auch mal auf. Und wenn du es nicht tust, ist das gleichzeitig mit Hassen parallel zu setzen. Und das ist schon starker Tobak. Und wenn wir jetzt so überlegen, was mache ich für meine Geschwister? Sicherlich sollte das zu Hause beginnen, indem ich für die Geschwister meiner Gemeinde bete, leibliche Geschwister natürlich zuallererst, denn wenn das Verhältnis zu meinen Geschwistern kaputt ist, wenn da offener Streit, Ärger, Zorn da ist, das heißt nicht, dass ich mit den Geschwistern immer 100% gleicher Meinung sein kann oder braucht, aber man darf keinen Ärger, keinen Zwist und sowas haben. Zumindest nicht von unserer Seite aus. Manchmal kann man Versöhnung nicht immer erwirken, aber von unserer Seite aus muss es Vergebung und Liebe geben. Aber dann darüber hinaus eben zu allen Geschwistern der Gemeinde und eigentlich noch weiter gefasst zu allen Gläubigen, die es auf der Erde gibt. Und wenn ich in irgendeinem Land höre, dort ist ganz schreckliche Not und dann sage, das geht mich nichts an, weil mir in Deutschland ist es warm und ich habe auch keinen hungrigen Magen, dann ist das eben keine praktisch gelebte Liebe. Und Johannes drückt es eben so aus, dann ist es Hass. Und das ist schon stark. Liebe ist also keine Theorie, es gibt kein Grau und es gibt nur, dass wir uns darunter stellen müssen und müssen den Herrn Jesus bitten, Jesus, schenke mir diese, deine Liebe, dass ich sie auch weitergeben kann. Einige praktische Dinge. Wie sieht Gastfreundschaft aus? Der Gastgeber trägt Sorge. Mir ist da auch lebendig ein Besuch in Erinnerung. Ich war noch sehr jung im Dienst und hatte eine Evangelisationswoche in den alten Bundesländern. Und das haben mehrere Gemeinden zusammen veranstaltet. Und das waren 500-600 Leute, die da jeden Tag zu den Veranstaltungen kamen. Und ich hatte auch noch null Erfahrung, zumindest auf diesem großen Niveau. Er hat alles geschlackert, immerzu, von früh bis Abend. Aber der Bruder, bei dem ich übernachten und wohnen durfte, der hat die Messlatte, was ich unter Gastfreundschaft verstand, extrem hochgelegt. Der war wirklich förmlich wie eine Mutter zu mir. Der hat jeden Wunsch von den Augen abgelesen. Alles, was ich mir gewünscht habe, das habe ich so bekommen. Und er hat das dann auch an verschiedenen Stellen so zum Ausdruck gebracht. Wenn ich mich ins Auto setzen wollte, um dahin zu fahren, an den ersten Tagen zumindest, hat er gesagt, nein, du konzentrierst dich auf das, was du tun darfst. Und fahren und die ganzen äußeren Dinge, das machen andere. Und so bei allen Kleinigkeiten und so in die Familie mit integriert. Also man kann das gar nicht alles in Worte fassen, wie aufopferungsvoll das war. Aber auch wenn wir in biblische Begebenheiten hineinschauen, finden wir das. Ein Abraham zum Beispiel, der Gott beherbergen durfte. Gott kam zu Besuch mit den beiden Engeln und er hat sich da auch aufgeopfert, ist schnell los, hat das organisiert, dass ein Tier geschlachtet wird, ein Essen zubereitet wird. Überhaupt Gastfreundschaft hat auch meist was mit Essen zu tun oder eigentlich vom Alten Testament geprägt her immer. Gastfreundschaft hat immer mit gemeinsamer Mahlzeit auch zu tun und sich förmlich aufgeopfert hat, um seinen Gästen Gutes zu tun. Der Gastgeber trägt Sorge, er hat auch Verantwortung für die Zeit, wie die Gäste unter seinem Dach wohnen, da kommen wir auch gleich noch dazu. Und er dient ihnen. Gastfreundschaft, also das war der erste Teil. Gastfreundschaft ist lieb, ist ein Teil der Bruderliebe. Der zweite Teil soll heißen, Gastfreundschaft ist auch Mission. Und da haben wir als Gläubige auch eine große Chance, dass Menschen, die den Herrn Jesus noch nicht kennen, so in unser Familienleben hineinschauen können, um Christsein praktisch zu sehen. Und der Herr, der hat es geschenkt, wir haben uns das als Familie nicht immer herausgesucht, deswegen bleibt da auch kein Lob oder kein Rühmen für uns übrig, aber wir haben immer wieder auch Gäste, auch Ungläubige. Gastfreundschaft hat also damit zu tun, dass man sich selbst investiert. Und das ist auch nicht immer nur schön oder einfach nur Freude und Spaß, das ist auch anstrengend. Und an manchen Tagen, da haben wir auch gebetet, Herr Jesus, du weißt, was wir als Familie an Belastung stemmen können und das, was du uns gibst, das wollen wir mit deiner Hilfe auch tragen. Aber wenn dann Schichtdienst, Mary hat ja auch Schichtdienst und ich viel unterwegs bin und die restliche Zeit dann noch ein Gast im Wohnzimmer sitzt, dann ist also Familie und auch Eheleben doch manchmal auch stark eingeschränkt. Aber ich möchte eine Bibelstelle dazu lesen. 3. Johannesbrief, hat ja nur ein Kapitel, 3. Johannesbrief, Vers 8. Denn um seines Namens willen sind sie ausgezogen, ohne von den Heiden etwas anzunehmen. So sind wir nun verpflichtet, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Auch wenn es jetzt nicht 100% genau den Gedanken trifft, trotzdem Gastfreundschaft hat mit Mission zu tun. Und wir haben als Gläubige eine gute Chance, unser Christsein vorzuleben. Und wenn Menschen uns beobachten, wie wir schon ganz allein vor der Mahlzeit gemeinsam beten, vielleicht auch früh morgens oder am Abend auch noch ein Bibelwort lesen, Kalenderblatt, ach, das geht von ganz allein, dass dann die Gäste fragen, was macht ihr denn, glaubt ihr das wirklich oder das? Oder dann auch mal sagen, also ich finde das faszinierend, wie ihr das macht oder so. Und schon kann man das Evangelium sagen. Ich lese noch einen Vers aus dem Lukas-Evangelium und aus dem Johannes-Evangelium. Er sagte aber zu dem, der ihn eingeladen hatte, wenn du ein Mittags- oder Abendmahl machst, so lade nicht deine Freunde, noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch deine reichen Nachbarn ein, damit nicht etwa auch sie dich wieder einladen und dir vergolten wird, sondern du ein Gastmahl machst, so lade Arme, Krüppel, Lahme, Blinde ein. So wirst du glücklich sein, denn weil sie dir nicht vergelten können, wird es dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Lukas 14, Vers 12 und 14. Und noch aus dem Johannesevangelium Kapitel 13, Vers 20. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer aufnimmt, wen irgend ich senden werde, nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Und das ist also eine Aufgabe, die wir haben, wahrnehmen dürfen, die hat sogar noch eine Verheißung. Denn es ist nicht speziell hier nur an gemeint, dass Gläubige, wenn wir die einladen, dass wir dann den Herrn Jesus einladen in unser Haus, sondern was wissen wir denn, wen Gott zu uns ins Haus schickt, wen Gott uns als Kontakt über den Weg schickt, dass wir praktische Liebe an ihm üben sollen. Und wenn wir diesen Auftrag ausfüllen, dann üben wir praktisch Gastfreundschaft im Sinne der Bibel und dann nehmen wir den Herrn Jesus auf. Und das bringt Lohn im Himmel. Übrigens im Matthäusevangelium Kapitel 25, meine ich, steht es, da ist die Scheidung der Schafe und der Böcke. Also diese Begebenheit, wo der Herr Jesus sagt, also hier auf der einen und die Gruppe auf der anderen Seite, also auf der einen Seite, als ich hungerte, da habt ihr mir zu essen gegeben, als ich dürstete, als ich bekleidet war, als ich in Not war, als ich im Gefängnis war und manches mehr. Und dann sagen die, ja, wann haben wir dich denn nackt, arm, bloß und in Schwierigkeiten gesehen? Und der Jesus dort sagt, das, was ihr eurem Nächsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und andersherum, auch wenn man diese Hilfeleistungen unterlassen hat, dann hat man sie eben auch nicht an dem Herrn Jesus getan. Gastfreundschaft ist Mission. Und gerade in unserer Zeit, wo man wahrscheinlich Nachbarn, Bekannte, Arbeitskollegen nicht zu einer Saalevangelisation eingeladen bekommt oder zu einer Zeltevangelisation. Die haben ja alle Angst, kommt ja keiner in irgendeinen geschlossenen Raum. Aber nach Hause, das geht doch eher noch. Oder jetzt kommt die warme Jahreszeit, die Nachbarn mal zum Grillen im Garten einladen. So ganz einfache Dinge. Das sind Möglichkeiten, die wir haben. Dann kommen sie mit uns in näheren Kontakt. Und der Herr, der schenkt die Fragen ganz alleine. Wir müssen unseren Nächsten jetzt nicht mit Bibelstellen erdrücken oder ihnen etwas erzählen, was sie gar nicht hören wollen. Sie kommen alleine dann mit Fragen. Jetzt zur Herausforderung, auch in unserer Zeit, in der wir jetzt gerade leben. Gastfreundschaft eben auch in Verfolgung. Und da gibt es auch biblische Beispiele und Begebenheiten, wo das so stattfand, wo Männer Gastfreundschaft übten und in massive Bedrängnis deswegen geraten sind. Auch wenn die ganzen Geschichten dann zum Teil auch sehr negativ sind, gerade wenn wir an Lot denken, der die beiden Engel aufnahmen, die ihn und seine Familie aus Sodom herausretten sollten. Da kennen wir ja dann diesen traurigen Fortgang, dass die ganzen Männer der Stadt vom Kleinsten bis zum Größten, vom Jüngsten bis zum Ältesten sich vor dem Haus Lots versammelt hatten, um diese beiden Engel zu vergewaltigen. Fürchterlich, um das mit einem Wort zu sagen. Und was macht Lot, nachdem er also mit seinen Brüdern verhandelt hat, in Anführungsstrichen Brüdern, mit seinen Landsleuten verhandelt hat, lasst doch das, meine Brüder, ihr könnt doch nicht so ein schlimmes Vergehen verüben. Und die sich haben nicht abbringen lassen, da ist Lot sogar bereit, seine beiden Töchter da herzugeben für diesen Mob. Können wir als Europäer uns wahrscheinlich nicht nachvollziehen, hineindenken sowieso nicht. Aber anhand von dieser Begebenheit erfahren wir, welchen hohen Stellenwert Gastfreundschaft im Orient hat. Die sind wirklich bereit, Leib und Leben zu investieren und im Zweifel auch zu riskieren, dafür, dass ein Gast beschützt wird. Und wenn im Orient eben jemand unter das Dach jemandes tritt, dann wird er mit dem Leben des Gastgebers beschützt. Da haben wir es nicht ganz so schwierig bei uns. Vielleicht nicht ganz so schwierig, noch nicht. Noch ein Beispiel war eine ähnliche Schandtat in Benjamin. Wir erfahren von dem Levit, der auf dem Weg ist, seine Nebenfrau, die wahrscheinlich Hurerei getrieben hat und eine Zeit lang weg war. Sie ist zu ihren Eltern wieder zurückgegangen. Und dieser Levit macht sich auf den Weg, um seine Frau zurückzuholen. Und das gelingt auch und der Vater, sein Schwiegervater, ist sehr gastfrei. Der Mann, der will schon längst wieder nach Hause und von Tag zu Tag zögert er das heraus und sagt, komm, und heute ist er auch noch mit uns. Und naja, irgendwann macht er sich auf den Weg und sie kamen spät abends dann an und sind in Gibea. Und da gleiche Situation, da ist ein alter Mann, der nimmt diesen Levit mit seiner Nebenfrau ins Haus auf. Und kaum sind die mit dem Abendbrot beschäftigt, da steht auch die halbe Stadt vor der Türe dieses alten Mannes. Klopfen, verlangen, rufen. Ja, und es geht auch darum, dass sie diesem Gast, diesen Levit, Gewalt antun wollen. Und auch hier, dieser alte Mann in Gibea wohnend, ist bereit, seine Tochter und auch ja, die Nebenfrau, die trifft sie ja dann. Fürchterliche Begebenheiten, aber wir können zumindest daran erkennen, Gastfreundschaft hat einen ganz, ganz hohen Stellenwert und Gastfreundschaft steht auch über Schwierigkeiten. Und vielleicht können sich manche ältere Geschwister noch erinnern an Situationen, wo Eltern, Großeltern während den Weltkriegen, Zweiten Weltkrieg, Juden versteckt haben. Und da war das oder ging das auch um den Preis des eigenen Lebens, wenn die entdeckt worden wären. Gastfreundschaft über das Bequemlichkeitsmaß hinaus. 1. Petrus 4, Vers 8 und 9. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Seid gastfrei gegeneinander ohne Murren. Was könnte mit diesem Murren gemeint sein? Naja, muss der jetzt kommen? Frisst mein ganzes Essen weg? Ja, wir Menschen sind ja unterschiedlich, ne? Und manche, die sind so auch mal ein bisschen futterneidisch. Anderen, die haben da weniger Problem. Aber wenn die Gäste dann doch so viel von den Vorräten wegspachteln, kann man sich schon mal vielleicht ärgern. Oder es gibt ja diesen Spruch, wenn ich Gast wäre, würde ich jetzt gehen. Vielleicht ist es schon manchmal auch notwendig, dass man sagt, kommt, morgen ist Gemeinde, da wollen wir früh schon aufstehen, jetzt geht's auf Mitternacht zu, ihr dürft schon auch nach Hause gehen. Vielleicht die unpassende Zeit, wo man denkt, ach, gerade jetzt passt mir's eigentlich nicht im Kram, wir hatten uns heute das und das vorgenommen, vielleicht Samstag und dann gibt's im Haus, Hof, Garten manchmal auch Dinge zu erledigen, um einfach eine Grundordnung beizubehalten, wollte man arbeiten. Naja, jetzt kommen die Gäste, der Plan über den Haufen geworfen. Verfolgte aufnehmen und versorgen. Jesaja 8, Vers 9 bis 18 haben wir das auch in dem Propheten stehen. Ich hatte es ja schon ein paar Mal anklingen lassen, jetzt lasse ich halt die Katze aus dem Sack. Vielleicht wird die Zeit kommen, wo Impfverweigerer in der Gesellschaft so ausgegrenzt sind, dass sie nicht mehr einkaufen gehen können. Dass sie da nichts mehr bekommen. Dass an der Tür vom Aldi, vom Lidl, vom Netto dran steht, Zutritt nur für Geimpfte. Momentan kommt man ja mit einem Negativnachweis, beziehungsweise momentan reicht ja auch noch Mundschutz. Aber wenn sich das weiter so zuspitzt, was wissen wir, was noch passiert? Und ich meine zu ahnen, dass schwierigere Zeiten auf uns zukommen werden. Und es lohnt sich zumindest, dass wir uns theoretisch schon mal damit befassen. Wie werde ich reagieren? Bin ich bereit dazu, jemanden in mein Haus aufzunehmen, ihn mal für eine Woche zu verköstigen, weil er sich nichts mehr kaufen kann und weil eben, wir stehen kurz vor der Kryptowährung, sein Konto eben einfach gesperrt ist und er sich gar nichts kaufen kann? Nehmen wir dann andere auf? Ich muss mich das selbst fragen. Wie weit gehen wir dann, auch wenn es dann für uns persönlich mit Nachteilen verbunden ist? Irgendwann, so meine ich, wird wohl eintreten, dass wir uns entscheiden müssen. Gehorchig, pingelig, klein den Anordnungen des Staates oder schaue ich, was möchte der Jesus für mich und finde da vielleicht dann doch Dinge, die über das Wollen des Staates hinausgehen und mich dann eben von den Gebundenheiten der staatlichen Gesetze entbinden und mich ans Wort Gottes binden. Das sind selbstverständlich Gewissensfragen und ich stehe nicht jetzt hier, indem ich jetzt wirklich über euch stehe, sondern das sind auch Fragen für mich und diese Fragen müssen wir sicher immer wieder neu überdenken. Wie werde ich jetzt reagieren und wie werde ich auch in Zukunft vielleicht reagieren müssen? Wir haben jetzt über Gastfreundschaft verschiedene Dinge gehört und wie wichtig Gastfreundschaft für uns ist. Der letzte Punkt soll sein, dass es auch notwendig sein kann, Gastfreundschaft zu verweigern. dass da vielleicht jemand an der Haustür steht oder vielleicht auch sagt, ich würde dich besuchen, und man dann sagt, nein, mein Haus bleibt für dich verschlossen. Und dazu auch Gottes Wort, 1. Johannesbrief und aus dem 2. Johannesbrief. 1. Johannesbrief, Kapitel 4, den Vers 6, der bringt uns in dieses Thema ein Stück weit hinein, und der zweite Teil ist mir dann noch der wichtigere. Wir sind aus Gott. Der Apostel Johannes meint sich und die anderen Apostel. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. 1. Johannes 4, Vers 6. Also der Apostel Johannes sagt, wer sich massiv weigert, unsere Worte, und damit sind, wie gesagt, die Apostel gemeint, das Wort Gottes und das, was wir eben aufgeschrieben haben, anzuerkennen und danach zu handeln, der ist nicht aus Gott. Das ist recht einfach und schwarz-weiß dargelegt. So, und jetzt noch der zweite Teil aus dem 2. Johannesbrief, die Verse 9 bis 11. Hat ja auch nur ein Kapitel. 2. Johannesbrief, die Verse 9 bis 11. Jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, den nehmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, macht sich seiner bösen Werke teilhaftig. Das sind schon sehr, sehr deutliche Worte, die der Apostel Johannes uns sagt. Und ich betone es nochmal, das ist Gottes Wort und auch für uns verbindlich. Wer sind denn diese Menschen, wo der Apostel Johannes warnt, und es gibt ähnliche Stellen auch, die Apostel Paulus sagt. Also es gibt mehrere, viele Stellen, die diesen Tenor haben, dass wir uns nicht mit anderen einlassen dürfen, keine Gemeinschaft haben können, wenn Menschen Gott ablehnen. Und damit meine ich nicht, dass das Ungläubige gemeint wären, sondern es sind Menschen gemeint, die in die Gemeinde mitgehen. Vielleicht in der Gemeinde als Kinder groß geworden sind und plötzlich hört man irgendwelche seltsamen Töne, wenn der spricht von Gott, von Gottes Wort. Und dann meint man, also das ist jetzt aber doch verkehrt. Und dann wird es schlimmer und irgendwann stellt man fest, ich kann mit dem überhaupt nichts mehr anfangen. Und das ist so schräg, so falsch, was er sagt, ich will mit dem gar nicht mehr viel zu tun haben. Die Frage ist, bis zu welchem Punkt kann ich mit jemandem Gemeinschaft haben, auch wenn ich nicht in jeder Angelegenheit und in jedem theologischen Sachverhalt einer Meinung bin? Und ab wo ist eine Grenze erreicht, wo man sagt, jetzt nicht mehr. Jetzt verweigere ich den Handschlag der Gemeinschaft. Das finden wir im Galaterbrief. Apostel Paulus, den Handschlag der Gemeinschaft von Petrus und von den anderen Aposteln erhalten hatte, nachdem sie festgestellt haben, sie dienen beide an Gottes Wort und sie dienen beide ganz ernsthaft Gott und dem Herrn Jesus und sind auch in der Lehre übereinstimmend. Keine Unterstützung für Irrlehrer, aber auch nicht für Menschen, für Gläubige, die in einer Sünde beharrlich bleiben. Die wissen, es ist verkehrt, aber ich mache es trotzdem, weil ich es so will. Und sich eben trotz Besuchen, trotz Bibelversen eben nicht umstimmen lassen. Schmarotzer sind auch gemeint oder jeder, der das Evangelium verkürzt oder auch erweitert. Ich denke hier an Galaterbrief Kapitel 1, diesen ersten Abschnitt bis Vers 12, wo der Apostel Paulus sagt, es gibt nur ein einziges Evangelium. Und dieses eine einzige Evangelium, das habe ich euch erzählt, nicht, dass ich Paulus groß tun wollte, aber Paulus hatte es eben durch direkte Offenbarung von dem Herrn Jesus erhalten, dieses eine richtige Evangelium, und er hat es auch niedergeschrieben. Und wer also nicht an diesem einen Evangelium festhält, was ein für alle Mal festgelegt ist, der verkündigt ein falsches Evangelium, und mit dem ist dann keine Gemeinschaft möglich. Ja, aber nochmal, woran können wir es denn festmachen? Was ist denn dann so falsch, dass man die Gemeinschaft verweigern muss? Ich möchte es so ein Stück weit an den Solas festmachen, an den Solas der Reformation. Martin Luther ist ja nicht von ungefähr auf diese vier Dinge gekommen, sondern gerade weil das vier elementare Dinge sind, an denen wir nicht mehr rütteln dürfen. Wir kennen diese Dinge, sola scriptura, also allein die Schrift. Und wenn man um die Solas sich Gedanken macht, kommt man ja nicht umhin, auch von der katholischen Kirche zu reden, weil das war ja der Hintergrund, wo Luther herausstammte und seine Kirche, die er ja versucht hat zu verändern und zu reformieren. Und da ist eben das Problem, dass nicht nur die Schrift da ist als eine gewisse Autorität, sondern auch die Päpste und die päpstlichen Konzilien. Also ein Stuhl auf drei Beinen. Ja, und das schwächste Beinchen ist dann eben die Schrift, weil die katholische Kirche in einem ihrer Fluchdogmen festgelegt hat, dass die Schrift erst durch den Papst ihre Autorität erhält. Also nicht die Schrift als eine separate Autorität neben Papst und neben den festgelegten Dogmen von den Konzilien, sondern erst durch das, was der Papst bestätigt, darf die Bibel reden. Und wenn der Papst aus der Bibel etwas herausliest, was eben nicht in der Bibel steht, dann muss sich die Bibel eben ducken und klein machen. Das, was der Papst sagt, das zählt. Und Luther hat das eben so zum Ausdruck gebracht und hat gesagt, es ist nachweislich, dass sich die Päpste und auch auf den Konzilien die Redner mehrfach geirrt haben. Das Einzige, was zählt, ist die Schrift. Und die einzige und letztgültige verbindliche Wahrheit ist die Schrift. Also, wer zu mir kommt und sagt, ich habe hier ein vom Himmel gefallenes Buch oder auf sonstige Weise entstandenes Werk und das ist genauso wichtig wie die Bibel, naja, da ist dann die Gemeinschaft so schon nicht mehr da. Und es gibt verschiedene Sekten, die sich auch auf die Bibel berufen, aber eben auch und nicht nur allein. Solus Christus, also allein der Herr Jesus. Und wieder der Vergleich zur katholischen Kirche. Natürlich haben die den Herrn Jesus auch als eine ganz wichtige Person. Und bei denen ist das auch Gottes Sohn, wiewohl anders als wir das aus der Bibel verstehen. Der Herr Jesus ist geboren worden und auch in seiner Existenz entstanden in Bethlehem. Also keine Präexistenz, keine Existenz schon von Urzeiten, von den Ewigkeiten vorher, wird in der katholischen Kirche geleugnet. Der Jesus ist der Sohn von Maria und von Gott. Ja, Mutter Gottes ist die Maria. Das sind Dinge, da können wir einfach nicht Ja sagen und da ist auch Gemeinschaft nicht möglich, weil wir da nicht den gemeinsamen gleichen Glauben haben. Allein durch den Glauben, allein aus Gnade, das ist dann das dritte und das vierte, sola, allein durch den Glauben. Nun, wie wird man errettet? Das ist die Frage, die dahinter steckt. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Das war die Frage, die Luther umtrieb. Wo bekomme ich Gnade her? Auf welcher Basis kann Gott mich annehmen? Nun, der katholischen Kirche, damals wie auch heute, da hat sich nichts Grundlegendes geändert, heißt das, die Zugehörigkeit zur katholischen Kirche sichert die Errettung. Also als Baby getauft worden zu sein, dieser Umstand, diese Handlung, da wird man in die katholische Kirche hineingetauft, hineingezählt, zählt ab da als Mitglied, das rettet. Und dann gibt es verschiedene andere Dinge noch dazu, die Sakramente, die ebenfalls heilsnotwendig sind und so weiter. Eins von den Fluchdogmen heißt, wer nicht festhält an der ganzen Lehre der katholischen Kirche, der ist verflucht und kann nicht errettet werden. Also man muss mit Leib und Seele in Katholik bleiben, dann wird man errettet. Natürlich reden die auch viel vom Glauben. Und die reden auch viel von Buße. Nur diese Worte haben eine ganz andere Bedeutung, als wir sie kennen. Allein aus Gnade? Nein, allein aus Gnade und Werke. So heißt es in der katholischen Kirche. Werke gehören zwingend dazu. Werke sind notwendig, dass Gott erretten kann. Nicht nur allein die Gnade. Was ist denn das wahre Evangelium? Nun, die vier Dinge, die kann man schon mal dazu zählen. Allein die Schrift, allein der Herr Jesus, allein aus Glauben durch die Gnade, die Gott schenkt. Aber das Evangelium, und das hatte ich ja schon gesagt, ist festgelegt, verbindlich. Wie können wir es erfahren? Wo hat es der Apostel Paulus niedergeschrieben? Wenn man die ersten Kapitel des Römerbriefes liest, wird man fündig. Die ersten 7, 8 Kapitel enthalten das vollständige Evangelium. Oder auch, und das ist nicht von ungefähr, dass es Gott gefallen hat, uns verschiedene evangelistische Predigten uns zu erhalten. Die Pfingstpredigten des Petrus, verschiedene Predigten des Apostels Paulus sind uns in der Apostelgeschichte enthalten. Und wenn man diese Predigten studiert, findet man ein gleiches Muster, was zwar in Teilen unterschiedlich gewichtet ist. Wenn der Apostel Paulus oder auch Petrus zu Juden spricht, dann braucht er nicht so deutlich erwähnen, dass Gott heilig und gerecht ist, weil das jeder Jude weiß. Trotzdem ist es als Gedanke mit enthalten. Hingegen, als Paulus zu den Heiden spricht, ist dieser Sachverhalt mit einer größeren Versanzahl bedacht. Also was gehört dazu? Ich nenne diese 7 Punkte ganz kurz. Gott ist heilig und gerecht, sündlos und der Richter aller Menschen. Das ist das Erste. Finden wir zum Beispiel in Römer 1, Vers 18, dass Gott mit Recht auf uns und unsere Ungerechtigkeiten zornig ist. Das Zweite hängt dann damit zusammen, alle Menschen sind Sünder und verdienen eben nicht die Herrlichkeit bei Gott, sondern verdienen eben Gottes Zorn durch die Sünde, durch das Abgewichensein, ewiger Tod, ewige Strafe. Römer 3 ist bekannt, Römer 3, 23, aber auch viele andere Bibelstellen, Vers 10, Vers 12 im dritten Kapitel des Römerbriefes oder Epheserbrief, Kapitel 12, naja, ganz viele in der Apostelgeschichte. Das Dritte, der Herr Jesus selbst hat am Kreuz für unseren falschen Weg und auch für unsere Fehler die Strafe von Gott erhalten. Jesaja 53 ist ja so ein Abschnitt, der uns Gläubigen gut bekannt ist. Römerbrief Kapitel 5, Verse 8 bis 10, aber auch im dritten Kapitel Verse 24 bis 26, der Jesus, der Weg zu Gott. Das Vierte, der Herr Jesus ist auferstanden. Und das haben wir uns in den vergangenen Wochen ja immer auch wieder zugerufen. Der Herr ist auferstanden. Und das ist ein wichtiger Punkt im Evangelium. Und ich gebe zu, dass mir das über viele Jahre nicht so bekannt war oder nicht wichtig war. Und ich habe in den evangelistischen Veranstaltungen nicht immer von der Auferstehung des Herrn Jesus erzählt. Aber die Apostel haben es immer gemacht. Und selbst dann, wenn an dem Punkt, der Herr Jesus ist auferstanden, dass sich derart getrennt hat, dass viele gegangen sind. Haben gesagt, das ist so ein Spinner, das Zeug, das muss man nicht anhören. Oder den Apostel Paulus sogar unterbrochen haben bis zu dem Punkt. Also das wird uns jetzt zu viel. Ja, es kann sein, dass Zuhörer an der Stelle dann dicht machen und sagen, jetzt wird's uns dann doch zu unglaubwürdig. Gut, dann ist es so. Die Tatsache der Auferstehung des Herrn Jesus und damit verbunden auch unsere Auferstehung ist fester Bestandteil vom biblischen Evangelium. Johannes 14, Vers 6 ist bekannt oder Apostelgeschichte 4, Vers 12 noch die Römerstelle, Römerbrief Kapitel 6, Vers 4 und 5 für alle, die sich's aufschreiben wollen. Ja, und dann der Aufruf zur persönlichen Entscheidung, das ist dann Notwendigkeit der persönlichen Entscheidung. Die Errettung wird keinem Menschen übergestülpt, sondern es ist notwendig, eine Entscheidung zu treffen. Johannes Evangelium Kapitel 3, Vers 36, dort sagt das ja auch der Johannes, der Täufer. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Nicht wer an den Sohn nicht glaubt, sondern wer dem Sohn nicht gehorcht. Das hat also, Glaube hat was mit Gehorsam zu tun. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Oder Römerbrief, Kapitel 6, Vers 16 bis 18 oder Kapitel 12, Verse 1 und 2. Es ist notwendig, sich persönlich zu entscheiden. Es gibt ja unter Theologen immer wieder diese Streitfrage, kann ein Nicht-Christ, kann ein Ungläubiger etwas zu seiner Errettung beitragen? Nun, aus der Bibel wissen wir, nein. Ein Mensch kann zu seiner Errettung nichts beitragen, Er kann nur falsche, sündige Entscheidungen treffen und hinsichtlich durch Werke sich irgendwie die Errettung mit zu verdienen oder ganz und gar zu verdienen, unmöglich. Ganz klarer Fall. Ja, aber so einfach ist es dann nicht, wenn man theologisch bis ins Kleinste hinein dann schaut, dann sagen manche Theologen, nun entscheidend braucht sich ein Christ eigentlich so auch nicht, weil die Entscheidung ist ja auch schon eine Tat, ein Werk. Ja, und dann sind wir ja doch zumindest im Anfang bei Werksgerechtigkeit. Ja, ganz so einfach ist es doch nicht. Die Bibel ruft auf zur Entscheidung und sagt auch, dass wer sich nicht entscheidet, der häuft sich selbst den Zorn Gottes auf. Wegen deiner unbußfertigen Einstellung, wegen deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst den Zorn Gottes auf. Gleich am Anfang vom Römerbrief, Kapitel 2, Vers 5, nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen, aber häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und so weiter. Ja, wie kann man das jetzt übereinbringen und erklären, Entscheidung doch oder Entscheidung nicht, weil es als Ungläubiger ja gar nicht möglich ist, dass wir ein Werk tun können. Ich versuche es an einem Beispiel zu erklären. Ist ein bisschen technisch, aber wir werden das alle gut verstehen. Es gibt heutzutage diese RFID-Chips. Das sind kleine Chips, die sind in nahezu allem drin, was wir haben und benutzen. Zum Beispiel auch in Kleidung. Wenn man Kleidung kauft, ist da ein kleiner Chip drin. Und wenn man mit diesem Kleidungsstück unbezahlt da raus will, gibt es eine Alarmanlage, die dann auch mal piepst und darauf aufmerksam macht. Diese Chips oder diese Teile, die dort in der Kleidung oder allen möglichen Dingen enthalten sind, haben keine Batterie und auch keinen Akku, keine Stromquelle. Das heißt, wenn man das Kleidungsstück anhat, das sendet nichts, das macht nichts, das ist tot. Ist zu keinerlei Reaktionen fähig. Aber jetzt kommt man an so eine Stelle durch, eben am Eingang, Ausgang von der Verkaufsstelle. Da sind diese Geräte, diese Schleifen aufgestellt. Da wird Energie gesendet. Da ist ein Magnetfeld, was arbeitet. Dort wird Strom induziert in den Chip hinein. Das heißt, durch eine kleine Antenne, die der Chip hat, erweckt dieser Chip plötzlich zum Leben. Die ganze Technik fährt hoch. Und dann kommt die Anfrage, wer bist denn du? Und dann sendet dieser Chip zurück eine Kennnummer und anhand von dieser Kennnummer können dann entsprechend diese Lesegeräte auswerten, schon bezahlt, nicht bezahlt, was ist das für ein Kleidungsstück und alles mögliche mehr. Übrigens ganz wunderbar auch verknüpft mit der EC-Karte. Da weiß man dann auch, wer es gekauft hat. Und das kann man gut vergleichen auch eben mit unserer Bekehrung. Ein Nichtchrist ist tatsächlich von sich heraus zu keiner guten Entscheidung fähig. Auch nicht zu sagen, ja, Herr Jesus, ich brauche dich in meinem Leben, ich brauche Vergebung meiner Sünde. Aber von Zeit zu Zeit und die Gelegenheiten schenkt Gott, rührt Gott durch den Heiligen Geist das Herz eines Menschen an. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. 2. Korintherbrief. Es gibt eben solche Gelegenheiten, wo Gott Energie gibt, um das im übertragenen Sinne zu sagen, und dann ist der Mensch fähig, darauf zu reagieren. Jesaja im Kapitel 55 heißt es auch, sucht Gott, solange er sich finden lässt, ruft Gott an, solange er nahe ist. Also Gott schenkt Gelegenheiten und Zeiten, um das Herz des Menschen zu öffnen, fähig zu machen, eine Antwort zu senden, und dann ist es notwendig, dass man eine gute Entscheidung trifft und keine böse. Also fünftens waren wir Notwendigkeit der persönlichen Entscheidung und ein Leben in Nachfolge. Bibelstellen hatte ich schon genannt. Und das Ganze hat dann auch Konsequenzen, je nachdem, wie man sich entscheidet. Gute Eltern vermitteln das auch in der Erziehung ihrer Kinder. Dass die Kinder nicht nur einfach wissen, das und das ist verboten, warum, ja, keine Ahnung. Nein, die Eltern sagen schon, wenn du das und das tun würdest, könnte das und das passieren. Wir wollen dich gerne vor Schaden bewahren, also mach das besser nicht. Der Ofen ist heiß, der Topf auf dem Herd ist heiß, greif nicht dran, die Kerze, die beißt zurück, irgendwas. Und dann wissen Kinder, das ist gefährlich, besser nicht machen. Wenn Eltern ihre Kinder immer vor jeder Gefahr bewahren, dann lernen Kinder gerade das nicht. Dann lernen die, ein Verbot ist nur eine theoretische Angelegenheit und heimlich kann ich es doch machen. Aber wenn Kinder erfahren durch die Praxis, wenn die Eltern etwas verbieten, dann haben die sich schon was dabei gedacht, meistens. Dann lernen sie, Konsequenzen gibt es für jede Entscheidung. Und der Herr Jesus, Gott selbst, ist so ein guter Vater, ein guter Lehrer, der aufzeigt, diese und jene Konsequenz gibt es, wenn du das tust oder wenn du anderes tust. Römerbrief Kapitel 3, 23, Kapitel 6, Vers 23 oder Offenbarung Kapitel 20, die Verse 11 bis 13, ja, der große weiße Thron und die Menschen, die dort erscheinen, die tragen die Konsequenzen für ihre bösen Taten. Als letztes, als siebtes oder man könnte es auch sagen, Punkt 6b, die Konsequenz der Nachfolge. Also es gibt nicht nur die Konsequenz, wenn ich es annehme oder wenn ich Gott ablehne, eben Himmel oder Hölle als Konsequenz, sondern es gibt auch die Konsequenz der Nachfolge. Und das Leben von uns Christen ist nicht nur immer eitel Sonnenschein. Der Herr Jesus sagt das selber, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet. Philipperbrief. Und so kann man noch viele andere Bibelverse anführen, auch im Römerbrief, auch im Titusbrief, Timotheusbrief und manche Stellen mehr, wo deutlich wird, Christen erleiden auch Schwierigkeiten. Jakobusbrief, die ersten Verse im ersten Kapitel. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Weil die Versuchung Ausharren bewirkt und das Ausharren soll ein gutes Werk haben. Und dann zu allem steht dann im Vers 5 und Vers 6 noch von der Weisheit, also das Leben in der engen Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, die auch geprägt ist durch schwierige Momente. Da bekommen wir von Gott Weisheit gelehrt, dass wir uns in entsprechenden Situationen richtig entscheiden. Gastfreundschaft. Ich fasse es nochmal mit 2, 3 Sätzen kurz zusammen. Gastfreundschaft ist wichtig, gehört elementar zu unserem Christsein dazu. Gastfreundschaft, ein Teil der Bruderliebe. Wenn ich nicht bereit bin, mich aktiv für meine Geschwister einzusetzen, naja, dann fragt Johannes, kannst du dann überhaupt Gott lieben? Oder nein, er fragt nicht, er sagt, dann kannst du auch Gott nicht lieb haben. Hängt miteinander zusammen. Gastfreundschaft ist auch Mission und gerade eine Möglichkeit, die uns auch in unserer schwierigen Zeit jetzt offen steht. Das können wir alle. Jemanden einladen und dann praktische Gemeinschaft haben. Den Rest, den schenkt Gott, die Gelegenheiten auch Zeugnis zu sein. Gastfreundschaft auch in Verfolgung. Das wünschen wir uns alle nicht, aber ich meine, dass Gott uns darauf vorbereiten will, auf Zeiten, die schwieriger werden. Und dann gilt es auch, Gastfreundschaft zu üben, auch wenn das mit negativen Konsequenzen verbunden sein kann. Und als viertes, letztes hatte ich gesagt, Gastfreundschaft muss man unter Umständen auch verweigern. Wenn jemand sichtbar ein Irrlehrer ist oder sich zwar als Christ bekennt, aber in schlimmer Sünde lebt, dann kann ich einfach nicht mit dem gemeinsam die Füße unter einen Tisch stecken. Da muss man sich abgrenzen, auch wenn das sicher in der Praxis schwierig ist und herausfordernd ist. Aber Gott erwartet das, damit wir nicht teilhaben an dem, was andere Böses machen. Und von außen gesehen wird, ja, da macht das mit, kann es ja nicht so schlimm sein. Ich würde gern zum Abschluss beten. Herr Jesus, ich danke dir ganz herzlich, dass dein Wort uns Aussagen gibt über jeden Aspekt unseres Lebens und auch über das Thema Gastfreundschaft. Danke, dass es überhaupt sein darf, dass wir uns gegenseitig besuchen können, dass wir Gemeinschaft miteinander haben dürfen. Und das haben wir heute Vormittag auch so ganz bewusst, dass wir das genießen, diese Gemeinschaft miteinander. Aber auch zu Hause im häuslichen Bereich, du erwartest das von uns. Und ich möchte dich bitten, Herr Jesus, dass du es in uns bewirkst, dass du uns offene Augen und offene Herzen schenkst für Menschen, die in Not sind, Schwierigkeiten haben, die dich brauchen, dass wir so Gastfreundschaft praktizieren, weil du es erwartest und weil du es auch segnen willst, diese Gastfreundschaft, die geübt wird. Und Herr Jesus, möglicherweise kommen wir auch in Zeiten, wo das schwieriger wird. Auch da bitten wir dich um Gnade, um Hilfe, dass du uns in diesen Momenten die nötige Kraft dafür auch schenkst. Jesus, wenn wir von Gemeinschaft reden, an Gemeinschaft denken, dann ist uns am allerwichtigsten, dass wir Gemeinschaft mit dir haben können. Und wenn wir auch jetzt das Abendmahl feiern wollen und daran denken wollen, dass du für uns alles gut gemacht hast. Du hast diesen Kelch des Leidens und der Bitternis bis zur Neige geleert. Du hast vollbracht, was für uns unmöglich war. Mach es bitte jetzt auch in der vor uns liegenden Zeit in unseren Herzen wieder neu lebendig. Amen.